Wir haben heute den Institutsleiter vom Institut für Kriminologie da und alle lesen Krimis und wissen, da kommen Kriminalbeamte, aber selten Kriminologen. Was machen die Kriminologen eigentlich genau?
Ja, also Kriminologen sind Wissenschaftler und sie sind, da haben Sie ganz recht, zu trennen von den Kriminalisten. Ich sage in der Vorlesung immer Kriminalisten, das sind die Leute, die beim Tatort mit den weißen Overalls die Spuren sichern, die arbeiten bei der Polizei, das sind also häufig Polizeibeamte bei den Landeskriminalämtern. Die Kriminologen, das ist eine, wir sagen, interdisziplinäre Wissenschaft. In Deutschland ist die bei den Juristen angesiedelt, das ist aber im Ausland teilweise anders. Da sind die bei den Sozialwissenschaftlern und von daher haben Kriminologen eine Grundausbildung, bei uns Jura, aber auch Soziologie, auch Psychologie beispielsweise, auch Erziehungswissenschaften kann das sein und dann spezialisieren sie sich sozusagen auf die Kriminologie. Und Kriminologie kann man beschreiben, dass die sich beschäftigt mit dem Verbrechen beispielsweise, also warum entstehen Straftaten. Dann sagen wir auch mit dem Verbrecher, also was sind das für Personen, warum ist es so, dass Männer sehr viel mehr straffälliger werden als Frauen beispielsweise, das wäre eine Frage. Und dann noch ein drittes Wort, Verbrechenskontrolle, also wie sollte der Staat auf Straftaten reagieren, das sind so wichtige Felder.
Und Tübingen hat da einen bundesweiten oder internationalen guten Ruf?
Also bundesweit ohne Frage, das kann ich schon sagen. International würde ich sagen auch. Herr Kerner hat da sehr viel gemacht, war sogar in der Weltgesellschaft mal Präsident, auch sehr aktiv in der European Society of Criminology, die gerade nächste Woche, da fahre ich nach Prag, eine Tagung oder eine wichtige zentrale Tagung hat. Derzeit bin ich noch Dekan der juristischen Fakultät und noch zusätzlich, von daher war ich so in den letzten 2 Jahren etwas ein bisschen auch gehandicapt, konnte nicht so ganz wissenschaftlich tätig sein, wie ich mir das vorstelle, aber diese Zeit geht jetzt diesen Monat auch einem Ende entgegen und dann denke ich, dass ich mich auch wieder noch stärker auch wissenschaftlichen Fragen widmen kann.
Ja, jedes Institut versucht sich ja da auch immer ein bisschen zu profilieren, sucht eigene Schwerpunkte. Wie sieht es da in Tübingen aus? Welche Schwerpunkte gibt es hier?
Das ist so von Direktor zu Direktor so ein bisschen unterschiedlich. Ich bin vielleicht ein bisschen stärker juristisch orientiert, als mein Vorgänger das gewesen ist und habe mich vor allem in der Promotion beschäftigt mit einem Rechtsinstitut, was Sicherungsverwahrung heißt. Auch in der Öffentlichkeit seit Jahren sehr stark diskutiert wird. Da habe ich eine große Untersuchung gemacht, schon in den 90ern, die größte in der Bundesrepublik. Und seitdem bin ich auf diesem Gebiet gefragt, auch unverändert. Also von daher ist dieses, sagen wir mal, dieses Feld gefährliche Straftäter mit allem, was dazugehört, auch ein wichtiges Forschungsfeld inzwischen des Instituts. In der Habilitationsschrift habe ich mich mit organisierter Kriminalität beschäftigt, auch eine größere Untersuchung, auch spannend, wobei ich jetzt stärker noch, glaube ich, mit diesen gefährlichen Straftätern, könnte man sagen, unterwegs bin. Und das ist ein Teil, muss man sagen, des Sanktionenrechts. Also die Frage ganz grundsätzlich, wie reagiert der Staat oder wie soll er reagieren auf Straftaten? Und das ist so ein wichtiges Forschungsfeld und ansonsten ist es natürlich noch ein Anliegen, dass die Mitarbeiter, die da sind, auch ihre eigenen Themen da noch einbringen, also dass wir etwas breiter aufgestellt sind. Da.
Wie groß ist das Institut? Wie viele Stellen, wie viele Mitarbeiter, wie viele Studierende?
Ach, mitunter scheint es größer, als es in der Wahrheit ist. Also es gibt den Institutsdirektor, dann haben wir seit einiger Zeit einen Juniorprofessor noch am Institut. Das war erst eine Dame, die dann schnell wegberufen wurde, zu ihrem Glück, zu unserem Leidwesen. Jetzt ist ein Kollege nachgefolgt. Und dann haben wir momentan 4 feste Mitarbeiter. Und dann stellt sich immer die Frage der sogenannten Drittmitteleinwerbung. Also man sollte dann noch versuchen, dass man Forschungsgelder von außerhalb bekommt. Wir haben momentan ein Projekt, was jetzt anläuft, was von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird. Wir haben andere Projekte, die vom Justizministerium finanziert werden. Und so gibt es dann noch, sagen wir mal, im Umfeld noch ein paar Mitarbeiter mehr.
Inwiefern erzeugt sowas dann auch Abhängigkeit? Diese Drittmittelprojektitis, sagen ja manche auch dazu, wird ja oft beklagt. Klar, bietet es Chancen für Spezialforschung, aber wie ist es bei Ihnen?
Also ich sehe das durchaus auch mit einem kritischen Unterton, den Sie auch angedeutet haben. Also klar ist, dass man unabhängig trotzdem bleiben muss. Und das würde ich jedem Drittmittelgeber auch klar machen. Also ich erinnere mich, wir hatten mal zwei Herren aus der Zigarettenindustrie zu Besuch und die wollten ein Forschungsvorhaben über den organisierten Zigarettenhandel. Und da hatte ich den Eindruck, die wussten aber auch schon, was rauskommen sollte. Und wir sind da nicht zueinander gekommen, obwohl es sicherlich viel Geld gebracht hätte. Also da muss man klar signalisieren, dass man unabhängig ist. Und es gab auch schon vor längerer Zeit auch mal Einflussnahmen aus dem Justizministerium und da muss man sich als Wissenschaftler natürlich verwahren dagegen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja, dass da viele Interessen bei Ihnen quasi dann auch zusammenkommen, die man irgendwie gewahrt haben möchte. Auch wie viel haben Sie denn zu tun mit Kriminalbeamten? Gibt es da auch einen Austausch, wenn Sie zur organisierten Kriminalität forschen? Gibt es da dann Schnittstellen zu?
Also das war ein schwieriges Unterfangen, man sagt in der Wissenschaft, den wissenschaftlichen Zugang zu bekommen. Also wie komme ich an meine Quellen? Und da musste sehr viel Vertrauen aufgebaut werden, auch zur Polizei, auch zur Staatsanwaltschaft, dass wir seriöse Forschung betreiben, dass wir uns nicht reinreden lassen, aber das, was wir machen, wirklich ja, solide ist. Und das hat dann dazu geführt, dass wir auch Interviews mit Personen geführt haben, die der organisierten Kriminalität zugerechnet wurden. Das war dann ganz teilweise spannend. Die haben wir auf Bahnhöfen getroffen oder für Italiener natürlich dann praktisch auch Pizzerien. Und die haben zum Teil auch, waren im Zeugenschutzprogramm auch. Aber eigentlich hat das alles dann am Ende ganz gut funktioniert und ist eigentlich eine gute Sache geworden. Aber das ist nicht immer ganz einfach.
Wenn Sie rangehen an ein Forschungsprojekt, zum einen Zugang zu den quasi Probanden oder was auch immer, wie bauen Sie das auf?
Also da sagt man immer, oder sage ich auch meinen Doktorandinnen und Doktoranden, wichtig ist die Forschungsfrage, ja, was will ich herausbekommen? Und das kann zum Beispiel sein, wie eine Sanktion funktioniert, ja, wer wird verurteilt, was sind das für Fälle? So war das damals bei der Sicherungsverwahrung. Und nach dieser Forschungsfrage richtet sich dann der methodische Zugang. Und da ist es ist unterschiedlich, zum Teil ist es mal, da war es auch eine Aktenanalyse, ja, also wir haben uns angeguckt, damals alle Personen, die in drei Bundesländern in einem Zeitraum, damals waren es sogar 10 Jahre, zu Sicherungsverwahrung verurteilt worden sind. Und eine weitere Gruppe von Sexual-, damals und Raubtätern, die keine Sicherungsverwahrung bekommen haben, aber auch schwere Straftaten begangen haben. Und dann war die Idee zu gucken, naja, vergleichend kann man eigentlich herausfinden, nach welchen Mustern das Ganze verläuft. Und das war eine sehr, also wie gesagt, damit bin ich promoviert worden, 1996. Und interessanterweise bin ich zum Ergebnis gekommen, dann nach 600 Seiten, dass man möglicherweise dieses Rechtsinstitut auch abschaffen kann. Und genau in dem Moment hat sich die Kriminalpolitik aber ganz anders entwickelt und der Gesetzgeber hat angefangen, dieses Institut unablässlich auszubauen. Ich bin dann immer als Warner und Mahner im Rechtsausschuss aufgetreten, war auch bei jeder Anhörung dabei, aber die Kriminalpolitik, die funktioniert nach anderen Gesetzen.
Was glauben Sie, wie geht es da weiter? Reagiert die Politik auch auf so einen Vorstoß, wie wenn 122 Strafrechtler, Rechtlerinnen so eine Petition unterschreiben?
Also den Einfluss darf man nicht überschätzen. Also wie gesagt, ich habe im Feld der Sicherungsverwahrung, da war ich, weiß nicht, bestimmt 10 bis 15 Mal in Bundes- und Landtagen, vielleicht sogar mehr. Das wird zur Kenntnis genommen, aber wir haben auch schon im Bundestag dann auch Politiker gesagt, vielleicht haben Sie auch recht. Also Herr Kinzig, was Sie wissenschaftlich herausgefunden haben, ist das eine. Was wir machen, ist etwas anderes. Und wir haben uns nicht nur nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu richten. Ja.
Thema Sicherheit im Fußball, ja, aber da geht es ja sowohl nicht nur um die großen Bundesliga-Vereine, sondern auch um Amateurfußball. Was haben Sie da herausgefunden? Was untersuchen Sie da?
Also ich selber mal, das habe ich sogar selbst gemacht, habe mir mal angeguckt, Stichwort Profifußball, was weiß man denn eigentlich darüber? Also jetzt genau über strafrechtliche Vorfälle rund um den Profifußball, und da gibt es eine Stelle, die sammelt diese Daten, aber eigentlich hat noch niemand in diese Daten genau reingeschaut, und da wäre es mal ein schönes Forschungsprojekt, also sich das mal genau anzuschauen, Strafverfahren im Zusammenhang mit Profifußball spielen. Und dann kann man das ja in Verhältnis setzen. Ich habe das mal versucht, aber nur ganz annäherungsweise zum Oktoberfest. Ja. Und dann mal geschaut, ist das eigentlich eine ganz andere Dimension oder ist das eigentlich das, was zu erwarten ist, wenn viele Menschen auf engstem Raum emotional aufgeheizt zusammenkommen.
Und welche Maßnahmen da dann gut sind, ob man halt gleich Verbote braucht oder ob es auch Moderation oder andere Möglichkeiten gibt, ja. Ist dann dahingestellt.